Klappt's? Gut. Schön. Vielen Dank für deine Einladung, Susanne. Mann, oh Mann, da hast du mich ja interessant vorgestellt. Gut. Ich bin ja damals, als ich hier ins Praktikum kam, da dachte ich, hier gibt es ganz schön so viele Daniels. Da sage ich, ich bin der Paul, obwohl ich das ja schon so von der Schule gewöhnt bin. Habe aber keinen mehr getroffen, der Daniel heißt. Im ganzen Bezirk nicht. Also von daher. Aber ich bin das gewohnt, dass man mich Paul nennt. Und ich sage auch immer wieder, ey, wenn hier einer anfängt, mich Daniel zu nennen, das geht nicht. Ja, also das ist für mich ein Stück weit im Herzen hier drin. Und einfach mal als Wertschätzung, ich habe so viel Positives hier erlebt. Gell, ihr merkt, ich rede Hochdeutsch. Ja, das merkt ihr schon. Aber ich habe hier so viel Positives erlebt in dem Jahr. Auch alles ja so mit Höhen und Tiefen. Aber als die Esther und ich jetzt hier wieder hergefahren sind, diesmal kam man über die Autobahn, war ja gestern total viel Stau. Wir haben ja auch die Mädels daheim gelassen, auch deswegen, weil es dann zu lang ist und die viele Fahrerei. Wir waren noch in Setzingen, haben da noch ein paar Leute getroffen, waren mit Bernd Hieber gestern noch in Ulm, falls ihr den auch noch kennt. Und normalerweise fahren wir aber über die Alb, weil meine Frau, die kommt aus der Tübinger Gegend, dann fahren wir bei Bad Urach hoch, Grabenstetten lässt man, glaube ich, an der Seite, Leichingen. Gut, dann kommt man nach Bühlerhause, dann denke ich hier auch immer an den Bäcker. Ja. Und es ist so eine schöne Gegend. Ich genieße das. Aber ich glaube, da gab es so ein paar Sachen, wieso wir damals so gut andocken konnten. Ich habe das ja, glaube ich, schon mal gesagt. Als ich gehört habe, wie ihr gesprochen habt, da dachte ich, nee, das ist mir zu blöd. Rede ich auch mein Dialekt. Aber wir haben schon auf viele gute Art und Weise miteinander andocken können. Und ich denke auch, dass Gott da einfach was geschenkt hat. Und du hast ja gesagt, ich konnte vor allem mit den Jungen andocken. Gut, das stimmt, weil ich war auch einfach viel mit den Jungen unterwegs. Aber ich erinnere mich noch, ich habe es euch, glaube ich, Joki und Ruth auf der Hochzeit noch gesagt. Einmal sind wir da nachmittags nach der Stunde, glaube ich, noch hin. Und wir wollten einfach Kuchen. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Ich weiß auch gar nicht, ob einer von euch Jüngere ist, sind jetzt gar nicht so viel da. Und manche sind ja auch schon weitergezogen, ob die damals da noch mit im Auto saßen. Aber ihr wart einfach wichtig, weil bei euch gab es zum Beispiel Essen. Ja, also von daher einfach vielen Dank, dass ihr uns alle so mit reingenommen habt. Und es ist einfach schön, hier zu sein. Ich freue mich total. Es ist schon, ja, ist was Besonderes. Du hast super gesagt, Menschen begleiten, das wird heute so ein bisschen das Thema sein. Ich möchte euch in unsere Arbeit mit reinnehmen, in Spanien. Ich habe vor 3-4 Jahren, habe ich hier schon mal gestanden, das war nach 4 Jahren Gemeindegründungsarbeit in Andalusien. Das war eine sehr anstrengende Zeit. Vielleicht haben auch manche gemerkt, dass ich damals ziemlich platt war. Gestern hat mir das noch jemand gesagt, als ich da mit ein paar Leuten vom Ösine, von Setzingen unterwegs war, da hat mir einer gesagt, ja, das habe ich damals gemerkt, du warst ja schon platt. Es war eine anstrengende Zeit und wir haben ja dann auch die Missionsgesellschaft gewechselt, weil man unser Gemeindegründungsprojekt beendet hat, aber wir wollten wieder zurück nach Spanien. Da schlägt einfach unser Herz für die Menschen. Einfach toll, mit denen da unterwegs zu sein. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn es jetzt über die LM keine Chance gibt, dann suchen wir eine andere Missionsgesellschaft. Und die haben an Wiedenes gefunden. Und wir sehen das als einen großen Schatz an, einfach auch in so verschiedene Bereiche, auch Missionsgesellschaften reinzugucken. Also wir sind mit allen weiterhin verbunden, aber das ist jetzt so ein bisschen unser Weg. Einfach, dass ihr wisst, was über die letzten Jahre war. Und jetzt könnt ihr mal hier einschalten. Und dann möchte ich euch zeigen, was uns so bewegt. Uns so bewegt hat in den letzten 3 Jahren und auch einen kleinen Ausblick geben. Und vielleicht habt ihr das mitbekommen, der Johannes, ich habe immer noch nicht den Nachname drauf, aber der Johannes, der Richtung Treffensbuch wohnt, ja, der wird uns ja auch Ende September für ein Jahr unterstützen in der Arbeit mit noch einem weiteren Junge und 2 Mädels. Sind wir noch eine Wohnung am Suchen, aber die werden wir auch noch finden. Wir sind da nicht so gestresst, in Spanien ist das alles ein bisschen lockerer, das kriegen wir dann schon irgendwie hin. Und er wird uns für ein Jahr besuchen und unterstützt ihn, ja, so wie er es einfach könnt. Hat auch hinten einen Zettel ausgelegt. Ja. Auch die finanzielle Frage ist ganz bestimmt auch was Wichtiges. Ihr müsst ja auch, glaube ich, von Wiedenest aus was mitbringen. Also wer da einfach was auf dem Herzen hat, macht das für diese 10 oder 11 Monate und lass ihm einfach ein gutes Erlebnis haben. Und du erzählst dann auch sehr positiv von uns. Ja, weil jetzt habe ich Werbung für dich gemacht und du, okay, gut, sehr gut. Aber vielleicht gibt es ja auch nochmal jemand, der von hier aus mit zu uns kommt. Weil uns ist echt ein Anliegen, in junge Leute rein zu investieren. Und das werdet ihr auch gleich sehen, wenn wir hier die Bilder zeigen und vielleicht auch mal so ein Video. Wir sind mit Menschen unterwegs, Menschen begleiten. Das ist ein Thema, was uns bewegt. Und deswegen wollen wir auch in so Leute wie die Johannes investieren und hoffen einfach, ihn auch so ein bisschen aus der Komfortzone rauszuholen, damit er wächst. Gut, Menschen in Spanien begleiten. Ich würde aber trotzdem noch mal am Anfang beten. Ich danke dir, Herr, dass wir hier so zusammen den Gottesdienst feiern können. Herr, das ist ein großes Geschenk, hier so zusammen zu sein. Danke, dass du uns diese Möglichkeit schenkst, in dieser Freiheit, auch mit einfach dieser Fröhlichkeit hier sitzen zu dürfen, mit Erwartung sitzen zu dürfen, dass du auch beschenkst, dass du mit deiner Gegenwart da bist, unser Leben bereicherst, noch viel mehr als bereicherst. Vielen Dank, Herr, dass du dein Leben gegeben hast. Und das ist einfach was, was uns hier verbindet. Und das macht auch mir persönlich einfach Mut im Leben. Und ich wünsche mir, dass das, was ich jetzt hier erzählen darf, dass es jeden von uns Mut macht, weil es soll deine Größe rausstellen und zeigen, wie du auch wirkst und Gutes tust. Segne du uns. Amen. Ich nehme euch mit, so ein bisschen auf eine Reise. Ich bin sogar so frei, wenn ihr irgendeine Frage habt, irgendwas auf dem Herzen brennt, das ist schon okay, wenn ihr dann sogar auch mal fragt oder so, aber wir sind auf jeden Fall am Ende dann auch noch da und können auch noch so ein bisschen mehr so diese Arbeit erzählen. Aber sonst wirklich, wenn euch irgendwo noch was auf dem Herzen liegt, ihr denkt, ich habe da jetzt vielleicht irgendwas ausgelassen oder euch interessiert was, dann könnt ihr ruhig die Frage stellen. Gut, meine Family, manche kennen unsere drei Kids. Es kommt darauf an, mit welchem Alter ihr sie kennengelernt habt. Manche kennen sie, da waren sie dann halt noch kleiner. Das Bild ist ein Jahr alt, wir machen immer im Sommer hier Bilder und das Aktuelle, das haben wir noch nicht jetzt mit hier reingenommen. Also ihr müsst euch die einfach ein Jahr älter vorstellen. Zu mir sagen die Leute, ich habe mich nicht verändert, also ich bin irgendwie gleich, aber ich, ja, genau, das sieht, ach, sind einfach, die sind klasse, ja. Und die Juli, das ist die Älteste, die ist 9 Jahre, dann die Emma, die ist 7 und die Hannah 5, die kommen jetzt in die 4., 2. und in die letzte Kindergartenklasse. Ja, spannend. Wenn ihr Gebetsanliegen auch mitnimmt aus diesem Vortrag, dann vielen Dank. Betet einfach auch für unsere Kids, dass ihr so einen kleinen Eindruck bekommt, was auch uns und unsere Kids beschäftigt. Das ist, wir wohnen hier oben nördlich von Barcelona. Vielleicht könnt ihr das erkennen, hier ist so die Grenze zwischen Frankreich und Spanien. Hier sind die Pyrenäen, Andorra kann man auch lesen. Das ist vielleicht von uns 1,5 Stunden entfernt. Also wir wohnen nördlich von Barcelona, sind in einer Stunde in den Pyrenäen. Ja, und Katalonien ist das, was so ein bisschen rot eingekreist ist, ist aber eigentlich so ein Dreieck. Ja, das sind so wie die Gallier, der Asterix und die Römer, sind das die Separatisten in Spanien, so ein bisschen abgeflaut, wenn ihr es in den Nachrichten verfolgt habt, aber trotzdem noch sehr präsent. Und dadurch, dass wir auf dem Land wohnen, noch im Großraum Barcelona, dort ist das nochmal so ein bisschen präsenter, das ist ja auch so, wer sind wir? Ja? Man hat ja so eine gewisse Identität und die Katalanen, die haben eine eigene Sprache und das ist natürlich auf dem Land stärker vertreten und deswegen haben unsere Kids auch in der Schule eigentlich nur Katalanisch. Ja, ihr werdet jetzt aber denken, ja, unsere Kids, die können gut Spanisch reden, aber die lernen genauso Spanisch wie ihr in der Schule, weil ihr Umfeld ist katalanisch geprägt und es ist schon eine eigene Sprache und auch nicht jeder Spanier versteht das. Also wird auch immer untertitelt, so wie wenn jetzt wenn man in der Schweiz so richtig dieses Schweizerdeutsch sprechen würde, das wäre ja auch für uns herausfordernd, das zu verstehen. Und so ähnlich ist das. Von daher, wenn ihr einfach auch für uns beten möchtet, dann betet vor allem für die drei, dass die diese Dreisprachigkeit, dass die damit gut klarkommen. Weil die haben ja auch noch Nachmittagsunterricht. In der Grundschule ist immer noch Nachmittagsunterricht. Später fällt der Nachmittagsunterricht weg. Ist ein bisschen komisch, aber ist so. Und damit die einfach, sie sind wie Schwämme, die das alles aufnehmen. Aber wer Kinder hat, der weiß. Da ist ich will es jetzt nicht Sorgen nennen, aber man fiebert mit, wie die Kinder sich so entwickeln. Und das ist schon herausfordernd. Martin auch von der LM, der hat immer gesagt, die Kids, das sind so die wahren Helden in der Mission. Und ich denke, das können wir zwei auch nur bestätigen. Wir haben eine Motivation, dahin zu gehen. Die Kinder, die müssen uns einfach hinterherziehen. Und das dann ein Stück weit manchmal auch ausbaden. Gut, aber sie sind echt fröhlich und gut unterwegs. Und die Emma, die Mittlere, die hat jetzt mal gesagt, oh, mein Vater, ich finde das so cool, dass du mein Papa bist, weil mit dir kann man immer so viel klettern. Also es ist was Schönes, ja. Wenn Kinder auch irgendwo stolz auf ihre Eltern sein können und merken, davon profitieren sie. Und wir sind dann auch manchmal mit den Kids unterwegs, nicht nur mit anderen Menschen. Das ist total wichtig, dass man da auch irgendwo eine Balance findet. Und ich denke, das haben wir gut als Familie gefunden, dass wir wirklich einen Ausgleich in allem haben und unsere Kids auch mitnehmen. Jetzt haben wir Das werdet ihr ja noch gleich auf den Bildern sehen, aber wir haben ja auch Neoprenanzüge für Kinder gekauft, ja. Und wenn diese dann so ausprobieren dürfen, dann machen wir so Flusswanderungen und mit so Wasserrutschen und dann sind die so mit dabei, dann sind die natürlich stolz, ja. Cool. Macht auch Bock. Also. Gut. Da wisst ihr genau. Und das ist auch unser Einsatzgebiet. So größtenteils Katalonien. Wir arbeiten bei Youngsters España. Das ist so eine kleine Organisation, ganz grob gesagt, aber wirklich nur ganz schwarz-weiß. Wir sind sowas Ähnliches wie der Tauernhof in Österreich, nur ohne Zentrum. Also wenn ihr Tauernhof-Fackelträger kennt, sind ja auch Leute, die haben so eine Methodik, die versuchen, Leute aus ihrem Alltag rauszunehmen, vor allem junge Leute, und dann intensiv Zeit mit denen zu verbringen, zum Teil auch mehrere Wochen, und haben dann so Jüngerschaftsprogramme und bringen die auch in Grenzbereiche rein. Und das ist auch unsere Methodik, unser Werkzeug. Werdet ihr auch gleich noch sehen. Ihr bekommt noch viel zu sehen. Ja. Und hier, das ist ein Teil unseres Teams. Das sind klasse Leute. Ganz rechts ist mein Kollege, das ist der Dan. Der ist der Direktor von unserem Ministry, von unserer Organisation, mit dem wir jetzt auch schon 3 Jahre zusammenarbeiten. Kam noch ein neuer dazu, den seht ihr noch später auf dem Bild. Und das andere, das sind alles so Freiwillige. Da haben wir noch mehr, die noch mit uns arbeiten. Es ist ja sehr interessant, wenn man in anderen Kulturen eine Arbeit aufbauen will, muss man ja auch gucken, wie passt das. Und in Katalonien, ich bin jetzt mal so ein bisschen frech raus, so ein bisschen flapsig, sitzt das Geld manchmal nicht so locker wie in Deutschland. Deutschland ist ein sehr reiches Land. Ich will nicht leugnen, dass es auch hier genug Armut und Schwierigkeiten gibt. Aber wenn wir nach Deutschland kommen, merken wir, boah, das ist schon, hier ist wirklich viel Reichtum. Spanien ist auch immer noch ein Land, das in Europa ist. Gibt es auch genug reiche Leute, aber insgesamt merken wir, für so eine Arbeit, wie wir sie jetzt haben, wir sind in so einer Entwicklungsarbeit, wir bauen so eine Organisation auf, sind natürlich Finanzen auch was sehr Wichtiges. Ist außerdem meistens so die erste Frage, die so von Deutschen kommt, wie finanziert sich auch das Ganze, von daher gehe ich auch direkt drauf ein. Und wir haben ein Konzept gefunden, um wirklich auch was Nachhaltiges aufzubauen, dass wir hier Freiwillige haben, die uns in unserer Arbeit unterstützen. Aber nur zum Beispiel Dan und noch Joel als Hauptamtliche wie ich, die auch wirklich auf Spendenbasis dann leben. Das oben ist unser Motto. Wer Spanisch kann, der kann es übersetzen. Madurando a través de las experiencias. Wir sind in einem katalanischen Kontext, aber mit Spanisch kommt man überall durch und das ist auch gut. Normalerweise reden wir auch mit den Leuten aus unserer Gegend auf Katalanisch, so wie es wir können. Aber wenn es an eingemachtere Themen geht, switchen wir ins Spanische rein. Ja, von daher, unsere Kinder, die sind voll im Katalanischen drin und die verstehen aber auch schon Spanisch. Aber so gut reden können sie noch nicht. Gut, das heißt, wir reifen durch Erfahrungen. Und das soll natürlich zeigen, das ist ja letztlich das, was wir auch damals vor 11, 12 Jahren gemacht haben, als wir hier irgendwo in der Pampa unterwegs waren, dass wir oder auch so Höhlentouren gemacht haben oder was weiß ich für Touren. Wir haben einfach zusammen gelebt. Und das Zusammenleben vermittelt nochmal viel mehr Inhalte, als einfach nur, wenn einer hier vorne steht und erzählt was. Das ist meistens so ein bisschen kognitiv, jetzt nimmt er noch visuell was auf, aber dieses Zusammenleben, Jüngerschaft, das prägt einfach. Und deswegen, wir wollen Menschen prägen durch unsere Arbeit. Ja, und hier seht ihr auch schon direkt mein zweiter Kollege, das ist der Joel. Hier, das ist unser Büro in Barcelona. Ich möchte euch bei diesem Vortrag, er ist ja überschrieben mit Menschen begleiten, möchte ich euch reinnehmen, wie wir Menschen begleiten. Und ich werde euch jetzt verschiedene Arbeitsbereiche zeigen, die Teil unserer Arbeit sind. Und ich habe euch immer so, ich weiß gar nicht, wie soll man so ein Bild nennen? Keine Ahnung, so ein Bild halt, ja, mit 4 kleineren Bildern. Da könnt ihr einfach so verschiedene Bereiche sehen, die uns im Alltag begegnen. Und ein Bereich, der Teil von unserer Arbeit ist, ist auf jeden Fall diese Organisation Youngsters weiterzuentwickeln. Da war eine Missionarin aus Deutschland, die hat das über ein paar Jahre so Grundlagen-Pionierarbeit, die hat das da aufgebaut, aber die ist gegangen, als wir gekommen sind und wir haben jetzt quasi diese Organisation weiterentwickelt. Wir haben die hat so Grundlagen gelegt, so viele Strukturen und wir bauen sie jetzt halt weiter auf und gucken, dass wir auch in der Region bekannt werden und Menschen dadurch dienen können und Menschen mit Gott in Kontakt bringen können. Genau. Die 4 Bilder, die zeigen so ein bisschen unsere Arbeit mit Youngsters. Das ist vor allem, das hört sich jetzt sehr trocken an, aber Organisationsentwicklung. Hat jemand von euch in der Arbeit was mit Organisationsentwicklung zu tun? Das bedeutet viel Strukturen, auch Administratives, viel mit Versicherungen zu klären, weil ich hier auch viel in den Bergen unterwegs bin, oder wir, das ist so ein bisschen unser Spielfeld. Und da konnten wir zum Beispiel auch die Corona-Zeit super gut nutzen. Nur mal so, Corona war in Spanien bei uns nie so ein Thema wie in Deutschland. War schon ein Thema, aber es war nie ein emotionales Thema. Wir hatten ja durchgehend auch Schulunterricht, also unsere Kids. Dafür sind wir dankbar, aber wir haben schon mitbekommen, hier war, glaube ich, über das letzte Jahr auch viel Homeschooling und wie das auch manche Eltern und manche Kids gestresst hat. Und da sind wir dankbar, dass einmal musste die Emma, die mittlere, für 10 Tage in Quarantäne, weil ein Klassenkamerad Corona hatte. Wir haben unsere ersten Selbsttests in Deutschland gemacht. Ja. Und dann waren wir auf einmal auch in manchen Diskussionen drin. Das hat uns gar nicht interessiert alles. Ich glaube, die Spanier, dadurch, dass die nicht so organisiert sind wie wir Deutsche, es ist für die auch nicht so herausfordernd, mit Krisen umzugehen. Wenn man so als Deutsche ist man ja immer so für alles vorbereitet und man ist ja auch dafür in der Welt bekannt. Man kann darauf auch stolz sein. Dafür sind wir auch wertgeschätzt, auch wir als Deutsche im Ausland. Aber wenn dann so Krisen reinkommen, wie sowas Unerwartetes, dann wirft das oft so in der deutschen Kultur, bringt das die Menschen oft an Grenzen. Und die Spanier, die sind einfach mehr gewohnt, mit Krisen zu leben, auch wirtschaftlichen Krisen. Und deswegen kommt mir so vor, dass es in Spanien bei weitem nicht so emotional diskutiert wurde wie in Deutschland. Genau, aber trotzdem seht ihr, wir haben unsere Masken an. Wir mussten auch in der Corona-Zeit lange Zeit zu Hause bleiben. Habt ihr ja mitbekommen, Italien, Spanien waren ja auch so Hotspots in Deutschland, wo wirklich auch viel Menschen infiziert wurden und auch in Krankenhäuser kamen. Ich habe auch in der ersten Welle Behelfskrankenhäuser in Barcelona mit aufgebaut. Das ist interessant. Die haben mich nämlich als Höhlenführer angefragt, dass ich Seile spannen kann, um Anzüge zu trocknen. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Damals hat man geguckt, dass man Material beschafft. Man hatte nicht genug Material. Man muss das ja alles aus China reinschippern lassen. Und weil man nicht genug Material hatte, diese Schutzanzüge, hat man die immer wieder gewaschen, desinfiziert und aufgehängt. Und weil das so viele waren und die Seile so lang waren, hat man Leute gebraucht, die Experten sind, damit das auch alles hält. Gut. Ja. Könnt ihr euch auch Bilder und Videos zeigen. Ich kann euch viel erzählen heute. Ich mache das aber, versuche das gut einzugrenzen. Aber ihr seht auch anhand von den Masken, wir konnten uns auch nur eingegrenzt treffen. Aber gerade weil wir auch eine junge Organisation waren und sind und auch viel noch Strukturen legen mussten, konnten wir die Corona-Zeit super gut nutzen. Für uns war es einfach super gut, wirklich Grundlagen zu legen, uns registrieren zu lassen. Es sind alles so Prozesse und macht mal mehr oder weniger Spaß, aber gehört dazu. Ich sage sogar, wenn wir keine Strukturen haben, gibt es eigentlich kein Wachstum. Ich bin da jetzt gerade mal so ein bisschen schwarz-weiß, aber wir brauchen diese Strukturen auch in unserer Arbeit, egal, denke ich, wo wir sind, damit überhaupt was entstehen kann. Und diese Strukturen konnten wir gut in dieser Zeit legen. Ja. Also ihr seht, junge Mitarbeiter haben wir. Das ist zum Beispiel unsere Psychologin, die Mireia, die macht die Fortbildung bei uns. Eine ganz tolle junge Frau, ja, mit einfach tollen Begabungen. Das ist Dans Frau von dem Direktor. Die schafft in der Werbebranche. Die macht diesen ganze Filme und so Sachen. Da habe ich gar keine Ahnung davon. Aber wenn ihr mal bei uns auf der Homepage seid oder Videos seht, das ist professionell gemacht. Ja, heute Morgen haben wir noch mit Elli Meier aus Setzingen haben wir noch ein Video geguckt, da haben die ein Video gedreht, wie nimmt man einen Hund mit in die Berge? Auf so Ideen komme ich gar nicht, weil ich habe gar keinen Hund und es interessiert mich auch nicht, einen Hund in die Berge mitzunehmen. Aber die haben das multimedial aufgearbeitet und Leute gucken sich das an. Oder wie hängt man eine Hängematte auf? Interessiert euch ja wahrscheinlich auch nicht, weil ihr alle mehr oder weniger vom Land kommt und ihr auch wisst, wie man in der Natur reinfindet und auch wieder rausfindet. Aber uns begegnen immer wieder Leute, die haben noch nicht mehr vom einfachsten ABC eine Ahnung. Und deswegen machen wir diese Tutorials. Wir schaffen ja viel mit Barcelonensen oder wie man da auch nennt, zusammen. Also mit Leuten aus Barcelona. Das sind halt viel Städter. Das soll nicht abwertend gemeint sein, ist aber eine Tatsache. Und ich nenne die immer Leichtmatrosen. Und dann gucken wir, wie wir die so einfach durch die Natur heil durchbringen und auch wieder zurück. Ja. Das ist witzig, die posten mir jetzt immer, wenn die unterwegs sind, schicken die mir Bilder mit Bananen. Das hat nichts mit Affe zu tun oder so, sondern ich habe dir mal gesagt, die haben immer Chipstüten mit in die Berge genommen. Und dann machen wir eine lange Wandertour und dann essen die ihre Chips. Das ist doch nicht nachhaltig. Also sag mal, da machst du doch keinen Klettersteig. Aber das sind halt so Sachen, da bist du mit konfrontiert. Und ich hatte halt immer Bananen dabei. Und jetzt schicken sie mir immer Fotos von Bananen. Toll. Also ist schon witzig. Aber damit ihr auch einfach mal seht, wie so eine Organisation aufgebaut wird. Das sind ja alles Anekdoten, aber das gehört dazu. Und das Schöne ist, ihr schmunzelt ja drüber und die schmunzeln ja auch drüber. Und wisst ihr was? Humor bricht immer wieder diese Spannungen. Und gerade wenn man im Interkulturellen schafft, gibt es Spannungen, weil du siehst nicht diese Konflikte. Außerdem, ich habe trotzdem einen Vorteil euch gegenüber. Die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die reden immer anders. Und von daher weiß ich schon automatisch, jetzt muss ich den Schalter umstellen, das ist ein Katalane, ich versuche sensibel zu sein. Ihr redet mehr oder weniger alle gleich. Mehr oder weniger. Ihr seht auch alle ähnlich aus. Aber trotzdem gibt es auch hier genug Unterschiede. Und das manchmal so zu erkennen, das ist wichtig, weil dafür braucht man dann auch Sensibilität, um auf andere zuzugehen, damit man überhaupt zusammenfindet. Und das finde ich was total Spannendes in unserer Arbeit, mit Menschen aus einem anderen Kulturkreis zusammenzuarbeiten und zu gucken, wie können wir diese Vielfalt, die wir haben, und ich schätze unheimlich die Vielfalt, die Gott in Menschen reingelegt hat, die ja für uns auch wirklich Herausforderungen sind in Zusammenarbeit, aber wie er das so geschaffen hat, Gott, wie er das gemacht hat und was daraus entstehen kann, wenn es funktioniert. Wenn es funktioniert. Und das Spannende ist, das zum Funktionieren zu bringen. Und wenn ihr mich jetzt fragen würdet, was ist eine der größten Herausforderungen, dann würde ich euch ganz bestimmt sagen, Teamarbeit. Aber ich sage euch auch gleich, also Konflikte ist sowas, was ganz normal dazugehört. Aber Gott hat uns gezeigt, wie wir mit diesen Konflikten und diesen Herausforderungen umgehen können. Und deswegen sehe ich auch, wie bei uns was über die drei letzten Jahre was entstanden ist. Das ist ein großes Zeugnis. Allein nicht nur das, was wir in Aktionen machen, sondern wie wir auch miteinander leben. Genau, und dann mache ich Einzelcoaching oder Mentoring. Mentoring ist so ein bisschen mehr im geistlichen Bereich. Coaching bezieht sich mehr so aufs Technische. Aber wenn die Leute sagen, ey, lass uns was machen, ich gehe dann direkt die Berge. Ja, hier haben wir Höhlenausrüstung. Ihr werdet das noch sehen. Im Juni hat mich dann einer zum Kaffeetrinken eingeladen, ist nicht zu meinem Ding, sind wir in die Pyrenäen gefahren. Ich trinke auch gar keinen Kaffee und haben halt dort eine Höhle gemacht. Aber das seht ihr dann. Da zeige ich euch noch ein paar Bilder. Genau, oder so Gruppencoaching. Ich hole immer, da hinten, da wohnen wir, da ist La Garriga. Johannes, hier. Und da geht es auf 1700 Meter hoch. Ja, wir wohnen hier direkt am Naturpark. Richtig schön. Und genau, ich versuche dann auch so bei einer Fahrradtour, bevor wir eine Besprechung haben, wenn es ans Eingemachte geht, einfach mal die Leute rauszuholen. Also wenn ihr ein schwieriges Thema habt, einfach mal Fahrrad fahren oder eine Höhle befahren. Habt ihr echt Potenzial hier mit Höhlen? Ich habe Marco mal eine gezeigt, der weiß, wo eine ist. Ich glaube, der kommt heute Abend, gell? Genau. Gut. Ja, aber genau, das war eine spannende Tour. Genau, der war ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, der ist dann vom Fahrrad gefallen, den muss man erst nochmal suchen, den hat man ganz vergessen auf dem Weg. Aber danach hat man ein super gutes Gespräch. Wirklich, wirklich gut, wirklich gut. Und hier seht ihr einen Teil von unserem Team, unsere Mädels immer mit dabei, die Spanier, das ist ja auch so Familienkultur. Man nimmt ja die Kids immer mit rein. Und Essen ist ganz wichtig, das ist außerdem unsere Wohnung. Wir haben so eine zweistöckige Wohnung gekauft vor anderthalb Jahren. Mieten ist so teuer im Großraum Barcelona und das Essen ist einfach was Gutes. Ja? Das führt ja auch hier zusammen. Manchmal so als Deutscher, denkt man, wenn man in einer anderen Kultur schafft, auch gerade in dieser spanischen, wann kommt man denn endlich mal zu diesen Themen? Wir sind schon sehr zeitorientiert, sehr arbeitsorientiert. Wir treffen uns um zwei, dann sind wir auch mehr oder weniger da und dann sprechen wir die Themen an und ackern das durch. Und wenn wir dann halt sagen, wir treffen uns um zwei, dann dauert das erstmal, bis alle da sind. Und dann wird erstmal über alles Mögliche geredet. Ach, und dann kommt man irgendwann so zum Thema. Als Deutscher denkst du dann, ey, das ist überhaupt nicht effektiv. Und dann, wenn du endlich beim Thema bist, gibt es schon Mittagessen oder sowas. Ja? Und dann danach denkst du, okay, jetzt kannst du ansetzen. Und dann sagen die, nee, aber dann muss ich jetzt noch ins Fitnessstudio. Und das ist schon eine Herausforderung. Und dann aber gleichzeitig zu merken, hey, das ist einfach eine andere Denkweise. Versuch die Leute anders zu packen. Und da haben wir echt Gutes erlebt. Also haben wir wirklich Wege gefunden, auch in dieser Kultur anzudocken. Und denkt nicht bei dem, was ich sage, diese Menschen, die wären jetzt fauler oder würden weniger schaffen, die arbeiten einfach anders. Und das kennenzulernen, Menschen kennenzulernen, ist wichtig, wenn man Menschen begleiten will. Also ein Teil von unserer Arbeit ist, und da seht ihr ja auch die Esther hier da oben, ja, unsere Kids sind auch mit dabei, genau, die Emma und die Hanna immer oben, die Juli ganz unten, ja, einfach die Mitarbeiter dabei sein, coachen, vorwärts bringen, geistlich begleiten und Ausflüge zu machen und an Grenzen zu bringen und dann mit denen zu arbeiten. Ist wirklich schön. Und ein weiterer Teil von dieser Youngsters-Arbeit, ich bin ja nicht der Direktor, also der Direktor. Ich will das ja auch nicht leiten. Wollten wir auch nie. Wir wollen die begleiten in ihrer Arbeit und vorwärts bringen, aber auch von denen lernen. Ein Teil bei Youngsters habe ich euch gezeigt, dass es diese Menschen begleiten. Ein weiterer Teil ist aber auch wirklich ganz technisch. Du hast schon gesagt, wir machen so eine erlebnispädagogische Arbeit. Erlebnispädagogik ist natürlich ganz weit gefasst. Das stimmt. Wir sind erlebnispädagogisch unterwegs Und über unsere Homepage youngstars.es findet ihr unter anderem diese Karte. Und die zeigt einen Teil Kataloniens. Und dort bieten wir zum Beispiel oder zeigen wir über diese Fähnchen, wo wir was für Aktivitäten anbieten. Wir bieten noch viel mehr Aktivitäten an, die wir auch individuell mit Gemeinden entwickeln. Aber das ist mal so ein Grundpotpourri, was wir anbieten. Zum Beispiel Wanderungen, Canyoning, Klettersteige, Höhlenbefahrungen. Das ist der Fachausdruck. Ja. Wir fahren da nicht mit dem Bähnchen rein, das gibt es ja auch. Mountainbike, Schneeschuhwandern, finde ich immer langweilig, wenn man da den Berg hochtappt mit Tennisschlägern und dann tappt man den Berg wieder runter und neben dir fahren die auf der Piste mit Ski runter und du bist ja immer noch am Tappen. Also das ist gar nichts. Aber es gibt Leute, die bezahlen dafür und die wollen das einfach erleben und es ist auch gut. Manche sind ja Leichtmatrosen, haben ja auch vielleicht noch nie so Schnee gesehen. Gut, Kajakfahren, das haben wir jetzt auch noch neu mit drin, das ist aber noch nicht hier auf der Karte, und Schnorcheln. Total stark. Manchmal, ihr werdet gleich noch mehr Bilder sehen, ja? Ich mache euch immer so ein bisschen Lust. Die Leute denken dann immer, wir machen so extreme Sachen. Aber wir haben jetzt eine Sektion gegründet, die heißt Old Stars. Die richtet sich an Menschen über 50 Jahre. Ja? Also ein paar von euch könnten da dabei sein. Die müssen nicht bei Young Stars dabei sein. Und die haben jetzt Schnorcheln gemacht. Ja? So witzig. Meine Kollegen, die bereiten das ja dann wieder medial auf. Und dann ist das so ein Minute-Video unter YouTube, wie halt über 50-Jährige schnorcheln. Ja, das wäre echt witzig. Also, genau. Ich bin außerdem kein Rettungsschwimmer, will ich nächstes Jahr machen, aber das macht dann auch mein Kollege. Generell, damit er das so ein bisschen versteht, das hier ist jetzt so ein Teil von unserer Homepage. Wir bieten über unsere Homepage solche Aktivitäten an, wie ich sie euch hier eben vorgestellt habe. Durch diese Aktivitäten wollen wir einmal für Gemeinden einfach ein Dienstleister sein. Das heißt, Gemeinden, in der Regel evangelische Gemeinden, gehen über unsere Homepage rein. Diese Programmpunkte, jeder einzelne Pfeil hat noch eine genaue Beschreibung auf dieser Homepage. Und dann sehen die, so viele Personen können da mit, das kostet so viel und dann buchen die uns. Das ist quasi so wie ein christliches Touri-Unternehmen. Das ist voll okay. Das sind dann oft größere Gruppen. Mich persönlich interessiert das aber nicht so. Das ist wirklich voll okay. Das macht vor allem mein Kollege diese Arbeit. Mein Ziel in der Arbeit ist es aber eher mit kleineren Gruppen oder mit Einzelpersonen zusammenarbeiten. Und diese Personen, mit denen komme ich aber nicht über die Homepage in Kontakt. Ja, die sprechen mich in der Regel privat an. Aber das ist unser Gesicht nach außen und dadurch sehen einfach die Leute, was wir für eine Arbeit machen und haben mal so eine Vorstellung. Das Ziel ist auch, das muss ich noch dazu sagen, auch mit Gemeindeleitung ins Gespräch zu kommen. Zum Beispiel, gell, Günther, wir hatten uns auf der Hochzeit unterhalten, jetzt weiß ich, du bist hier auch im Vorstand oder wie das hier heißt. Einfach da zum Beispiel zu überlegen, was könnten wir jetzt hier für die Gemeinde, wie könnten wir hier Menschen außerhalb der Gemeinde, wie könnten wir die mit dem Evangelium erreichen? Und da kommen wir als Young Stars ins Spiel. Unser Werkzeug ist Sport und Natur. Und dort könnten wir einfach eine Wanderung anbieten. Schnorcheln geht jetzt hier schlecht. Höhlen hättet ihr. Muss gar nichts Kompliziertes sein. Man muss halt gucken, welche Altersgruppe oder man muss eine Gruppe definieren. Und da dann überlegen, wie können wir die erreichen. Aber das Ziel ist, mit den Gemeindeleitungen, mit den Verantwortlichen, Programme für die Gemeinden zu entwickeln. Und die Leute aus der Gemeinde würden ihre Freunde, die nichts mit dem Glauben zu tun haben, zu den Veranstaltungen mit einladen. Es ist oft einfacher, in eine Höhle zu gehen, als in ein Gemeindehaus. Ja, darf man auch nicht unterschätzen. So, hier seht ihr dann diese Gruppenveranstaltungen. Das ist Schnorcheln, das sind aber noch Youngstars, also das sind Jüngere. Das ist mein Kollege irgendwo mit einer Gruppe hier am Strand. Das ist jetzt eher so mein Bereich. Das macht mir auch Spaß. Und er lacht ja auch, das seht ihr. Genau, hier Klettersteig. Haben wir 15 Kilometer um die Ecke. Einer der größten Klettersteige Kataloniens, wenn nicht sogar der größte. Also Johannes, bisschen zum Trainieren mit dem Fahrrad hin und dann hoch. Oder hier so eine Abenteuertour. Ja, das, was wir hier machen, und das da im Kleinen, waren wir mal 2 Tage mit den Chaoten, das sind alles Jungs, sind wir da hoch in unser Naturschutzgebiet gewandert und haben dann in der Höhle übernachtet. Oh, ich liebe Höhlen. Das ist super. Doch, es ist so was Schönes. Und wir haben so kleine Eisendübel, ja, die nennt man so Spitz. Das ist die Marke. Die setzt du so auf eine Art Meißel, drehst du die vorne drauf und die haben so eine Krone. Und mit denen haust du die Spitz in die Wand. Das dauert oft eine Viertelstunde. Ja, man kann auch mit der Bohrmaschine hin. Aber die musst du ja auch erstmal da mitnehmen. Und wir hauen dann diese Spitzen in die Wand, die haben so ein Innengewinde, und dann setzen wir da Haken drauf und dann spannen wir Hängematten in dieser Höhle. Weil ganz oft in den Höhlen, die sind ja so voll mit Geröll, dort kannst du nicht übernachten. Also auf dem Boden. Und deswegen haben wir diese Hängematten, die wir da so reinspannen, und dann legen wir uns mit Isomatten da noch rein. Und dann, dass ihr das jetzt nochmal so versteht, wir haben am Höhleneingang gelegen, wir waren da nicht mehr weit drin, 20 Meter. Ja? Und dann morgens geht die Sonne auf und wir sehen dieser Höhleneingang. An was erinnert euch das? An was erinnert euch das? An die Auferstehung. Und das ist genau das, was wir dann gemacht haben. Also ich will euch ja das so ein bisschen plastisch, ich will euch das ja vormalen, wie unsere Arbeit funktioniert. Aber morgens geht die Sonne auf und die Jungs wachen auf und dann lesen wir zusammen die Auferstehungsgeschichte. Und das ist das, wo ich sage, wir arbeiten ganzheitlich. Ich könnte Ihnen das erzählen, aber wenn du das einfach mal so erlebst, wie dann Licht in die Höhle reinkommt, das geht einfach anders zu Herzen. Hier ist jetzt der Bereich, den ich gerade, Günther, wieso ich dich angesprochen habe, hier sind wir vor allem mit Gemeinden unterwegs. Also wenn eben das alles noch Youngsters war, das ist jetzt auch Youngsters. Aber das ist nicht mehr so dieses eigentliche Ministry. Hier haben wir, Esther und ich, vor allem auch Freiheiten bekommen von meinen Kollegen, um auch wirklich ganz konkret mit Gemeinden zusammenzuarbeiten. Und dass ihr das versteht, Johannes, das ist jetzt zum Beispiel bei uns in der Gemeinde so ein Raum. Das ist, wir haben zwei Arbeiten mit Migranten, vor allem aus Nordafrika und Senegal, weil die bei uns im Stadtviertel wohnen. Das ist der Arbeit mit Kindern, die kommen dann von der Straße rein. Und wir haben auch eine Teenie-Arbeit, da entwickeln wir gerade so Ziele für die Teenie-Arbeit. Und total schön, das ist unsere lokale Gemeinde, mit der wir erstmal hier zusammenarbeiten. Mit der Gemeinde können wir einige Projekte entwickeln und wir wünschen uns, dass das so wie Leuchtturmprojekte sind für andere Gemeinden. Also dass wir hier mit den Gemeinden was entwickeln und andere Gemeinden inspiriert werden und auch Ansätze finden, um Evangelium in ihrem Umfeld zu leben. Und das versuchen wir. Und Günther, du bist jetzt für mich gerade, sorry, tut mir leid, ja, aber das ist dieses Bild, das müsst ihr euch jetzt mal vorstellen. Das ist der Vorstand aus unserer lokalen Gemeinde. Ich frage jetzt nicht nach deinem Alter, aber die waren 55 Jahre, ja. Und wir haben einen Canyon gemacht, der war 7 Stunden lang. Nur der Canyon war ein trockener Canyon. Ja, man muss erst noch hochtappen. Da hatten wir noch einen libanesischen Missionar dabei. Das ist der. Johannes, mit dem werden wir auch zusammenarbeiten. Ja, der hat mir, sag ich gleich. Also, wir waren hier mit leitenden Mitarbeitern, da hinten bin ich, waren wir in einem Canyon. Die wollten mich einfach mal kennenlernen, um auch zu wissen, kann man das in die Arbeit überhaupt einbinden. Und das war so eine gute Zeit. Und dieser Ruben, der hat 200 Leute unter sich. Der hat eine Firma gegründet. Ich glaube, ein IT-Unternehmen in Barcelona. Und vielleicht kennt ihr das, Menschen, die manchmal die auch in ihrer Arbeit so eine gewisse Leitungsrolle haben oder überhaupt so eine Rolle, die wird oft ganz auch in das normale Privatleben mit reingenommen. Das sage ich jetzt nicht im Negativen. Das ist einfach manchmal so, dass du durch deine Arbeit so in Beschlag genommen bist, dass du das im privaten Leben, deine Rolle manchmal gar nicht so verlassen kannst. Und nach den 7 Stunden Canyon haben die Leute zu mir gesagt, der Ruben war wieder der Alte. Mich fragen manchmal Leute, wir haben Menschen in unserer Gemeinde, Paul, aber das ist so schwer, an die dran zu kommen. Macht ein Canyon 7 Stunden und die Leute sind wieder die Alten. Einfach, weil es herausfordernd ist, Menschen, man muss sie manchmal aus ihrem Alltag rausholen, aus ihrer Komfortzone, um wirklich noch mit denen arbeiten zu können, an die dran zu kommen. Und genau, dieser libanesische Missionar, mit dem werden wir auch ab September zusammenarbeiten. So ein tolles Erlebnis. Im Mai, Juni war ich eine Woche lang mit dem unterwegs. Wir haben den Canyon gemacht, wir haben eine Höhle gemacht und wir haben einen Klettersteig gemacht. Und in der Höhle und im Klettersteig hatte der eine Gruppe mitgebracht mit Menschen aus muslimischem Kontext. Ich habe noch nie Menschen auf Arabisch in der Höhle beten hören. Das war für mich was ganz Besonderes. Also er hat gebetet, dieser Libanese, aber weil es die anderen dann verstanden haben. Das sind ja zum Teil Flüchtlinge oder Migranten, die bei uns dort vor Ort wohnen. Und er macht so eine Gemeindegründungsarbeit unter Menschen aus dem muslimischen Kontext. Manche sind Moslems, manche haben sich aber auch von ihrem muslimischen Glauben entfernt. Und total spannend, weil wir in der Höhle und bei der Klettersteigbefahrung diese Jungen, es waren alles junge Männer, so aus ihrem wie soll ich das nennen, so rausholen konnten, so aus ihrer Komfortzone oder so aus diesem Wir haben die einfach in Grenzbereiche gebracht. Und die Woche danach hatte dieser libanesische Missionar, wirklich ein ganz toller Mann, hatte so gute Möglichkeiten, mit denen über den Glauben ins Gespräch zu kommen, weil die einfach so sensibilisiert waren durch diese Erfahrung, was die... Ich habe ja ganz oft mit Menschen zu tun, die Angst haben. Ja? Gerade wenn du in diesen Grenzbereichen arbeitest. Und das war was ganz Besonderes, weil dadurch auch diese Leute einfach so offen waren. Denn dieser Missionar hat mir außerdem gesagt, es gibt ja auch viel Migranten in Deutschland. Du hast ein halbes Jahr Zeit, um mit den Menschen zu arbeiten, weil ihr Leben in dieser Zeit noch nicht so gefestigt ist. Sobald sich das Leben aber festigt, dann verschließen sie sich mehr. Und mit diesen Aktivitäten, die wir hier machen, schaffen wir es immer wieder, diese Menschen aus diesem Trott halt rauszuholen und wirklich, ja, dass wir mit denen arbeiten können. Hier, das ist der Innenhof von unserer Gemeinde. Hier wollen wir, wenn es geht, Johannes, ja, würden wir hier Boulderwürfel aufstellen oder eine Boulderwand bauen, um auch wieder mit Leuten aus dem Stadtviertel zusammenzuarbeiten. Ja, also da haben wir einige Projekte, die wir mit der Gemeinde realisieren wollen. Auch alle Vierteljahre mit verschiedenen Gruppen wollen wir unterwegs sein. Ich werde jetzt nicht weiter drauf eingehen. Gut. Und genau. Und der letzte Teil von meiner Arbeit ist, oder auch von unserer Arbeit, ist wirklich mit Menschen aus dem säkularen Raum zusammenarbeiten. Also Menschen, die nichts mit Gemeinde und mit Glauben zu tun haben. Glaube schon auf ihre Art und Weise, aber nichts mit so Gemeinde, auch wie wir das verstehen, auch nichts mit dem christlichen Glauben. Hier ist zum Beispiel eine Canyoning-Tour. Ja, da bin ich auch unter meinesgleichen. Das sind auch alles Leute, die machen öfters Canyoning. Aber hier ist zum Beispiel die Präsidentin vom Höhlenverein, die Maria. Die hat mich jetzt schon zweimal angerufen und hat gesagt, ey Paul, wenn du auf Tour gehst, sag mir Bescheid, bei dir habe ich Vertrauen. Und das begegnet mir immer wieder. Ich bin zwar technisch top ausgebildet durch die Bergsportausbildung, aber ich merke, ich bin auch Seelsorger für die Leute. Und das ist ja auch mein Ansatz. Ich will ja mit den Menschen ins Gespräch kommen. Ich will, dass die sich nicht verletzen bei den Touren. Ja? Ich möchte die sicher reinbringen und wieder rausholen. Aber das Ziel ist ja auch, die Menschen seelsorgerlich zu begleiten. Und da erleben wir, und da erlebe auch ich, so viel Gutes. Es gibt keine Tour, bei der ich kein gutes Gespräch hatte. Immer wieder ging es in die Tiefe. Einfach, weil die Leute in Grenzbereiche kommen und dann Lasten abladen oder einfach erzählen, was sie bewegt. Und ja, Gott schenkt mir einfach Frieden, den ich ausstrahlen kann. Und da kann ich mit den Menschen connecten. Und das ist jetzt eine Familie. Ihr seht mich außerdem hier auch auf dem Bild. Vielleicht findet er mich. Ja. Das ist eine Familie, die ist bei uns aus dem Nachbarort. Die trauen sich nicht, in den Wald zu gehen. Deswegen sage ich ja, ihr seid vom Land. Für euch ist das normal, irgendwo so in den Land zu gehen. Gut, da gibt es auch Schlangen. Und wir haben auch eine Schlange gefunden. Das war dann schon spannend. Ja, genau. Da hat die Mutter halt losgeschrien, da wusste ich erst gar nicht, was los ist. Und da dachte ich, ist die allergisch gegen eine Pflanze oder sowas. Aber da war halt wirklich, sag ich mal, so eine lange Schlange, dick. Und ja. Aber trotzdem rennen ja schlängeln ja die Schlangen auch irgendwie immer wieder weg. Die haben ja eigentlich Angst vor uns Menschen. Aber dafür fragen uns die Leute an. Können die nicht einfach mit uns mal als Familie in den Wald gehen oder wir bauen Seilbahnen auf, sind mit denen unterwegs, machen Flusswanderungen. Also eigentlich was relativ Banales, was ihr auch machen könntet. Ist doch gut, oder? Wäre immer nur schlimm, wenn wir Sachen machen könnten, wo man nur Spezialisten dafür braucht. Aber die Leute sind mit uns unterwegs und gerade auch sie, die Monze. Und das habe ich auch gemerkt, als sie auf einmal da im Wald angefangen hat zu schreien. Und ich erst mal gar nicht wusste, wieso hat die auf einmal so losgeschrien. Also richtig aus Angst, bis ich gemerkt habe, dass da eine Schlange am Wegrand war. Und ich habe irgendwie, es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, das zu beschreiben, aber ich habe sehr viel mit Menschen zu tun, die Angst haben. Also klar, wenn ich mit mir unterwegs bin, dann haben die oft Angst. Ja? Also weil ich die ja auch so in Grenzbereiche bringe. Aber Angst ist ja auch nichts Schlimmes. Das ist ja auch für mich so ein Instrument, um mit den Menschen zu arbeiten. Aber bei dieser Frau habe ich gemerkt, da steckt noch mehr hinten dran. Und ihre Tochter, genau, ist von der Emma eine Klassenkameradin. Und dann haben wir nach der Schule zusammen auf dem Spielplatz gestanden und haben uns auch unterhalten. Und da hat sie so erzählt, und ich habe sie dann so gefragt, ey Monze, du bist schon irgendwo spirituell, habe ich gesagt. Ja, so im Spanischen sagt man so spirituell, weil ich merke, sie ist schon eine, ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Sie ist so ein bisschen so sensibler, schon so spirituell unterwegs. Sie hat so gesagt, ja, ich bin spirituell, ich bin nicht irdisch. Und da kamen wir voll ins Gespräch, was sie so bewegt. Aber ich merke, und sie hat dann auch gesagt, ich bin eine Person, die viel Angst hat im Leben. Und das habe ich bei dieser Schlange gemerkt. Viele von euch hätten jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen Angst vor der Schlange oder so. Ja, ist auch was Ungewohntes. Aber du merkst, Wenn du da Menschenkenntnis gewinnst, dann merkst du, wo bei Menschen noch mehr hinten dran steckt. Ist es einfach nur die Angst vor der Schlange oder vor der Höhe? Oder sind es grundsätzliche Ängste, die Menschen bewegen? Und ich glaube, ich könnte nicht diese Arbeit machen, ohne die Hilfe Gottes, ohne das zu erkennen. Ich merke, wo bei Leuten was tiefer steckt. Ich spüre das in der Regel bei den Menschen raus. Und dann gehe ich auch bei diesen Ausflügen drauf ein. Und das sind schon spannende Themen. Deswegen, Johannes, bin ich auch so viel am Mountainbiken, weil ich bin auf tageweise mit den Leuten unterwegs, manchmal auch mehrere Tage. Und ich bekomme da so viele Sachen erzählt, um das zu verarbeiten. Ich bin danach physisch platt. Aber dann fahre ich trotzdem noch Mountainbike, weil ich vom Kopf noch platter bin, weil die Leute mir einfach so viel erzählen und ich das dann auch wieder an Gott abgeben will. Sonst ist das auch schwer, damit umzugehen. Aber bei diesen Ausflügen bricht bei den Leuten auf. Und das seht ihr, hier ist ein Canyoning, also ich bin Canyoning, hier die eine bei uns aus dem Ort, auch eine ganz harte Schale hat sie, aber nachdem wir den Canyon gemacht haben auf der Rückfahrt, hat es sich so geöffnet, war einfach so schön. Oder wo man mit Kindern aus der Schule Seilbahn bauen. Esther unterstützt mich dabei. Also es ist wirklich nicht nur jetzt im extremen Bereich, sondern das kann auch ganz banal sein. Aber dort mit Leuten zusammenzuarbeiten. Und ich nehme euch noch kurz mit. Ach nee, jetzt könnten wir das Video zeigen. Ja, ich zeige, ihr bekommt jetzt ein Video zu sehen. Und dieses Video ist vielleicht 3 Minuten. Ich bin ja Höhlenführer. Ich habe über das letzte Jahr eine Höhlenführerausbildung gemacht. Das ist eine staatliche Ausbildung. Und unser Ausbilder, der hat diesen Höhlenlehrgang mitgefilmt. Am Anfang seht ihr noch so ein bisschen die Aufnahmeprüfung. Da kommt man nicht so einfach rein. Da muss man so ein bisschen was zeigen, was man drauf hat. Aber dann später werdet ihr sehen, dort sind wir mit Gruppen unterwegs. Und das zeigt euch eigentlich auch, wie ich mit Menschen arbeite. Das macht die Zugangsprüfung, ja. Da haben wir mit Schulklassen zusammengearbeitet, ja? Ja, oder gespielt. Na, Günther, habt ihr Lust? Also für Günther muss ich noch organisieren, dass wir da bei der Höhle da rein können. Aber es hieß, wer hat mir das gesagt? Ihr, gell, dass die mit den Beamten irgendwie vom Blaubeuren da drin waren, dann war es auch nicht so schwer. Also es muss irgendwie gehen. Ja. Genau, mach nochmal die PowerPoint. Das ist super nett. Also es gibt eine Leiter da, haben sie mir gesagt. Aber das gucken wir mal noch. Ich frage da mal noch an. Wenn ich es kriege, dann machen wir. Gut. Also, genau. Hier hat mich einer im Juni angefragt und ich komme dann schon so ein bisschen zum Ende von diesen Bilder-Stories. Ich hoffe, ihr seid trotzdem ein bisschen dabei. Ich hoffe, dass ihr noch weiterhin gespannt seid. Da hat mich einer angerufen im Juni, der Nacho, und hat gesagt, ey, wir müssen mal miteinander reden. Also können wir mal Kaffee trinken. Kaffee trinken ist nicht so mein Ding. Und dann sind wir auch direkt an den höchsten Berg Spaniens gefahren, auf der Halbinsel. Und bei dem Aneto waren wir in Benasque. Das ist Aragon an der Nähe. Was erzähle ich euch? Könnt ihr ja in sehr wahrscheinlich ich will einordnen. Mittelpyrenäen. Und der Nacho, der hat gesagt, den habe ich schon von vorher gekannt, wir müssen mal miteinander reden, weil mein Leben ist gerade ziemlich Chaos und es wäre mal gut, wenn ich mal darüber mit jemand ins Gespräch komme. Und statt Kaffee zu trinken, haben wir uns dann so an eine Höhlenforschergruppe angeschlossen. Ich glaube, wir waren 7 Leute, gleich sieht man es auf dem Bild. Ja, das mache ich öfters mal, dass ich mich so an eine Höhlenforschergruppe anschließe. Das sind mehr oder weniger professionelle Leute und wir untersuchen dann da Höhlensysteme. Ich habe aber dann auch Zeit, mit meinen Leuten auch immer wieder Zeit zu verbringen. Also wir fahren alleine hin, wir übernachten zusammen und sind da auch noch so unterwegs. Und mit anderen komme ich dann auch noch ins Gespräch. Hier bin ich, hier ziehe ich gerade die Handschuhe an. Das ist eine Marmorhöhle. Hier am Eingang ist aber noch kein Marmor oder doch nur sehr wenig Marmor. Die ist im Winter zugeschneit. Also wenn ihr da jetzt auch zum Beispiel im Mai hinwollt, kann sein, dass ihr die 14 Kilometer sind es nicht, aber sag ich mal 8 Stunden, 9 Stunden seid ihr da am Durchkrabbeln und dann am Ende steht ihr vor einer Schneewand. Dann müsst ihr euch noch durchpickeln. Also da geht man auch nur im Sommer hin. Und dieser Nacho, der hat mich angerufen, hat gesagt, komm, lass uns was machen und dann sind wir da hin. Und dass er mal auch so ein paar Eindrücke bekommt, wie so eine Höhle aussieht. Hier erkennt man vielleicht so ein bisschen die Marmorwände. Da sind wir viel mit Seiltechnik unterwegs. Hier im Winter, das steht dann voll mit Wasser. Also wer da im Winter geht und dann oder im Frühjahr und dann Pech hat, der muss dann tauchen. Aber das geht. Ist halt nur kalt, da muss man schnell wieder raus. So wie es halt geht. Und hier seht ihr den Marmor. Ja, ist wirklich schön. Und ich bin auch jemand, ich liebe das. Ich schwärme davon. Wenn ich so in der Natur unterwegs bin und so Höhlentouren, ist schön. Ja? Und dann kannst du einfach sagen, ich bin dankbar, was Gott geschaffen hat. Nur so ein Satz und es gibt Zeugnis. Ja, und hier, ich war bei der Gruppe, die gebohrt hat, die neue Galerien gesucht hat. Also wir hatten Bohrmaschine dabei, setzen dann Haken und klettern in neue Bereiche, um die Höhle weiter zu erkunden. Die andere Gruppe, die hat Wege gesprengt. Das müsst ihr euch mal vorstellen, ja. Aber ich war nicht in der Gruppe, die hatten Sprengschnüre dabei. Ich bin so ein bisschen ungeduldiger und da haben die gesagt, wir machen 2 Gruppen. Die erste Gruppe, die klettert, da habe ich mich sofort gemeldet. Und als sie dann gesagt haben, die zweite Gruppe, die sprengt, da war ich dann aber schon in der ersten Gruppe. Ja, gut. Und manchmal steht auch Wasser, deswegen, wenn du dran denkst, nimm die Gummistiefel mit, sonst kaufen wir sie. Ja, vor Ort, das geht dann. Ja, wir haben ja professionelle Ausrüstung, nur dass ihr das mal wisst, so eine Ausrüstung, ich weiß, jetzt geht es ums Geld, aber das kostet allein 500 Euro, ja, ohne Seil und alles. Und wir haben 8 Ausrüstungen gekauft, auch durch Spenden, die wir bekommen haben, um halt auch wirklich dann mit Menschen so zusammenarbeiten zu können, genau. Und hier, genau, 7 Leute, das ist jetzt nach dieser Höhlenbefahrung, hier seht ihr mich auch mit Hammer und Meißel, so richtig spannend, wenn man so in einem engen Loch hängt, gell, und es geht noch so ein bisschen weiter, man muss frei klopfen, ja, damit man überhaupt weiterkommt, aber ihr seht ja, die Leute lachen. Genau. Und super gute Gespräche und gerade jetzt auch mit diesem Nacho, das ist hier der mich angerufen hat, abends haben wir zusammen im Wohnwagen in seinem Camper gelegen. Der Juan war noch dabei. Ich kenne einige von den Leuten, begegne denen auch immer wieder. Und ging es darum, wie wir unsere Kinder ins Bett bringen. Ich weiß nicht, wie man darauf kam, aber ich habe gesagt, meine Frau, die singe nicht. Also ich könnte schon mal was singen, aber ich mache es halt nicht. Ich bete mit denen. Und auf einmal waren wir im Gespräch. Ging dann darum, was glaubt denn jeder so? Ja, und der eine, der macht dann halt mal einen buddhistischen Lehrgang für 10 Tage und sagt dann, jo, es war mal schön, so ein bisschen zu meditieren, aber irgendwie hat es mir nichts gegeben. Und der andere sagt dann, jo, keine Ahnung, Buddhismus finde ich auch so ein bisschen cool, ist ja auch so ein bisschen in, ja, weil der Buddhismus oder Hinduismus vor allem, kann ja auch alles einbeziehen, da kann ja Jesus sogar ein Gott sein. Aber die Leute, die wollen alle frei denken. Aber diese Möglichkeiten bei den Touren gibt Möglichkeit, auch wirklich dann ans Eingemachte zu über Eingemachtes zu sprechen und wirklich diese Themen anzugehen, auch zu hinterfragen. Aber was gibt dir dann Halt? wenn es auch wirklich schwierig wird. Ich möchte eine Überleitung machen zu Paulus und Barnabas und dazu nochmal meine Kollegen mit reinnehmen. Hier seht ihr den Dan, hier seht ihr den Joel. Wir waren im Juni in den Vorpyrenäen. Dort gibt es ein christliches Freizeithaus, das will mit uns zusammenarbeiten. Dort kommen Schulklassen hin und die möchten, dass wir so ein Ferien- oder so ein Programm für die entwickeln. Und weil Esther dann auch mitgefahren ist, ja, unsere Kinder, die haben, die wurden betreut daheim, konnten wirklich 2 Tage unterwegs sein. Und wir haben dann schon früh angefangen, waren dann schon morgens, glaube ich, so um 9 oder 10 Uhr da, also wir mussten jetzt hinfahren. Und die kamen später, und weil wir auch schon früh anfangen wollten, haben wir gesagt, wir untersuchen die eine Seite vom Tal, ihr die andere Seite. Ja? Und meine Kollegen, die sind schon nett. Hier der grüne Track ist der, den sie vorgegeben hatten, also der vorgegeben war. Und der gelbe Track ist die Route, die sie gegangen sind. Und dadurch, dass meine Kollegen ja so technikaffin sind und so multimedial, haben die direkt live immer wieder weitergegeben, wo die sich befinden. Also diese ganze Route, die haben die im Internet online gestellt. Und die ganze Gruppe von Youngsters, da sind wir so 20, 25 Leute drin, die haben halt angefangen, irgendwann Witze zu machen, zu raten, macht ihr eine Blume, geht ihr eine Blume in den Wald oder geht ihr einen Anker, ja. Und es war auch noch ein bisschen witzig, auch für uns. Das ist eine Strecke von 6 Kilometer gewesen und 700 Höhenmeter. Das ist schon relativ viel. Aber die haben am Ende für die Strecke 7 Stunden gebraucht. Wer es ein bisschen auskennt, weiß, das ist sehr lang. Und die zwei, die haben sich eigentlich im Wald verlaufen. Und das Thema, wieso ich ja auch mit euch spreche, ist Menschen begleiten. Am Anfang haben wir noch so drüber gelacht, wie die da überall rumgegangen sind. Die haben uns sogar angerufen. Denen ging es dann irgendwann nicht mehr so gut. Und dann haben wir auch angefangen zu beten. Und irgendwann haben wir auch gedacht, eigentlich wäre es besser gewesen, weil je nachdem hätten wir die ja retten müssen, vielleicht doch uns mit denen morgens zu treffen und mit denen die Route zu gehen. Menschen begleiten ist manchmal gar nicht so einfach. Und das haben wir an dem Tag nochmal gemerkt. Wir haben dann noch übernachtet, wir haben dann noch 2 Canyons gemacht, aber die haben es noch nicht mehr geschafft zu essen, die sind direkt zurück nach Barcelona gefahren. Also aber die waren quasi, es war die Luft raus. Die waren einfach platt. Und für mich war das auch nochmal so eine Lektion. Und mir hat so ein bisschen, ja, das Thema Menschen begleiten kam halt durch diese Aktion auch nochmal stark für mich auf. Wie kann ich auch meine Mitarbeiter begleiten? Und wie können wir überhaupt Menschen begleiten? Und ein Beispiel aus dieser Bibel sind für mich auch Paulus oder Saulus damals noch und Barnabas. Leider, und es ist echt schade, lesen wir so wenig von Barnabas. Von Paulus lesen wir viel mehr in der Bibel. Letztlich ist ja die Missionsgeschichte eine Geschichte von Paulus, könnte man fast so sagen. Aber dieser Barnabas ist jemand ganz Entscheidendes. Denn der Saulus wäre nie zum Paulus geworden, sehr wahrscheinlich, wenn nicht der Barnabas damals sich so um diesen Saulus gekümmert hätte. Barnabas heißt ja Sohn des Trostes oder der Ermutigung oder der Ermahnung. Er war ein Mann, der sehr wahrscheinlich eine seelsorgerliche Begabung hatte. Der konnte Menschen begleiten. Nicht umsonst hat er diesen Spitznamen bekommen. Nicht umsonst haben mich die Leute MPP genannt. Ob ich noch so viel Energie habe? Keine Ahnung. Aber manchmal ist so ein Spitzname auch Programm. Und der Barnabas, das war sehr wahrscheinlich sein Programm, Menschen zu ermutigen, Menschen zu begleiten. Der Barnabas wird uns direkt am Anfang der Apostelgeschichte wird uns direkt beschrieben, nicht direkt im 1. Kapitel, aber er taucht im 4. Kapitel auf, ist ein Levit aus Zypern, der sein Besitz verkauft, sein Land verkauft und es den Ältesten in Jerusalem zu Füßen legt. Das ist ein großer Glaubensschritt, wenn man überlegt, dass sie damals auch vielleicht ihr Leben über diesen Landbesitz finanziert haben. Und das gibt Barnabas auf und sagt, nicht nur, ich will jetzt darüber bestimmen, was man damit macht, ich mache damit was Gutes, sondern ich gebe das sogar in andere Hände. Er gibt Verantwortung ab und er vertraut. Und dann ist es der, als Saulus Jesus begegnet und zu ihm findet, kommt er irgendwann nach Jerusalem, ist dort nur für kurze Zeit, aber in dieser Zeit hat man große Furcht vor ihm, weil Saulus ist ja auch bekannt als der Christenverfolger, jemand, der die ins Gefängnis bringt, mit am Tod schuldig ist. Die Leute hatten berechtigt Angst. Und wer kümmert sich um diesen Saulus? Es ist Barnabas. Es ist Barnabas, der sich um den Saulus kümmert und den wohl, ich weiß es nicht, nur wenige Wochen waren es, vielleicht 2 Wochen mit an die Hand nimmt und ihn begleitet. Aber Saulus muss bald aus Jerusalem fliehen, weil er zu sehr predigt und die Juden, zumindest die Juden, die den Glauben an Jesus ablehnen, weil die sehr wütend werden und ihm nach dem Leben trachten. Da verliert sich so ein bisschen die Spur von Saulus. Wir lesen im Galaterbrief, dass er mal in Arabien war für eine Zeit. Er war dann in Tarsus, in diesem Gebiet, so, wenn man von Syrien in die Türkei reinkommt. Ach, ich habe doch ein Bild. Genau. Da ist hier, da war dann Saulus wohl weiter am Wirken. Aber jetzt ist Saulus erstmal von der Bildfläche weg. Und er kommt erst wieder ins Spiel in Apostelgeschichte 11. Und zwar war in Antiochia eine kleine Gemeinde entstanden. Eine Gemeinde, die aber im Wachstum war und die lebendig war. Da ist was passiert. Und die in Jerusalem, die haben gemerkt, um diese Gemeinde zu begleiten, müssen wir jetzt jemand hinschicken, damit auch die Gemeinde weiter wachsen kann. Und sie schicken den Barnabas hin. Keine Ahnung, wieso jetzt gerade den Barnabas, aber sehr wahrscheinlich war das auch ein Mann, der wieder genau zu dieser Aufgabe gepasst hat. Und jetzt lese ich mit euch zusammen die Bibelstelle aus Apostelgeschichte 11, 19 bis 26. Da geht es um diese Geschichte in Antiochia. Fast alle Gläubigen waren wegen der beginnenden Verfolgung nach dem Tod von Stephanus aus Jerusalem geflohen und hatten sich über Judäa und Samarien zerstreut. Manche kamen sogar bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Sie erzählten aber nur den Juden von Jesus. Lediglich ein paar von ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die jetzt in Antiochia lebten, verkündeten auch den Nichtjuden die rettende Botschaft von Jesus, dem Herrn. Der Herr wirkte mächtig durch sie und so wandten sich ihm viele Menschen zu und glaubten an ihn. Als die Gemeinde in Jerusalem davon erfuhr, schickte sie Barnabas nach Antiochia. Der kam in die Stadt und erkannte voller Freude, was Gott in seiner Gnade getan hatte. Barnabas ermutigte die Gläubigen, fest und entschlossen in ihrem Glauben an den Herrn zu bleiben. Und jetzt eine Beschreibung von Barnabas. Er war ein vorbildlicher Mann, erfüllt vom Heiligen Geist und stark im Glauben. So begannen damals viele Menschen, Jesus dem Herrn zu vertrauen. Sehr wahrscheinlich waren das Eigenschaften, die wichtig waren, wieso man Barnabas nach Antiochia geschickt hat. Er war ein vorbildlicher Mann, erfüllt vom Heiligen Geist und stark im Glauben. Von Antiochia reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Er traf ihn und nahm ihn dann mit nach Antiochia zurück. Dort blieben die beiden ein ganzes Jahr lang in der Gemeinde, um viele Menschen im Glauben zu unterweisen. In Antiochia wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt. Dieser Text ist so genial und gleichzeitig gibt es so wenig Information her. Es bewegt mich, wenn ich lese, was hier passiert. Mit dieser ganzen Vorgeschichte, die Barnabas mit Saulus hatte, die wird ja hier wieder präsent. Denn der Barnabas, der jetzt in Antiochia tätig ist, der in so einer dynamischen Arbeit drin ist, unsere Arbeit ist außerdem auch sehr dynamisch, sehr intensiv. Bei uns entsteht ganz vieles. Wir dürfen sehen, wie Gott in vielem wirkt, viel Gutes tut. Das ist was ganz Besonderes. In so einer Arbeit, in so einer Gemeinde, die am Aufbrechen ist, sagt jetzt der Barnabas, wisst ihr was? Ich bin mal kurz weg. Wo haben wir Antiochia? Hier. Das sieht so kurz aus, diese Strecke. Das sind über 200 Kilometer, 200 bis 250 Kilometer. Macht sich jetzt Barnabas auf den Weg und sagt, es ist mir aber wichtig, ich habe diesen Saulus damals kennengelernt und ich möchte in diesen Saulus weiter investieren. Ich möchte, dass der hier in dieser Arbeit mit dabei ist, weil ich möchte den Saulus begleiten. Ich möchte, dass dieser Saulus wächst und dass er ein Christ wird, der gereift ist, als Christ weiter reift. Und so macht sich der Barnabas auf den Weg und das ist für mich echt was Besonderes. Ich werde das nie vergessen, dass ich mal als Teenie habe ich so ein bisschen Mist gebaut und dann bin ich aus dem Teenie-Kreis, aus dem Gemeindehaus, bin ich in der Ort weggerannt. Die Geschichte habe ich sehr wahrscheinlich mal vor 11, 12 Jahren hier erzählt, weil es einfach eine Geschichte ist, die mich geprägt hat. Da bin ich in der Ort weggerannt, weil ein Mitarbeiter, da war so ein kleiner Konflikt gewesen und da dachte ich, ich kann mich noch schnell verstecken. Bei uns im Ort haben immer die Schlüssel außen an der Haustür gesteckt. Ja, weißt du, bis wann das hier auch noch war, in Bühlenhausen. Vielleicht ist es heute nicht mehr so, aber bei uns da dachte ich, ey komm, mitten im Ort war so ein Bauernhaus und da hat auch dieser Mitarbeiter gewohnt, mit dem ich so diesen kleinen Konflikt hatte. Er hat so ein bisschen Mist gebaut, mir gegenüber. Und dann bin ich aber noch in dieses Haus weggeswitcht und dachte, hoffentlich sieht mich der Mitarbeiter nicht, weil ich hatte keinen Bock mehr auf den, mich mit ihm auseinanderzusetzen. Aber als ich schon aus dem Gemeindehaus die Treppen hochgelaufen bin, habe ich gehört, wie da unten auch die Tür aufgegangen ist und mir jemand hinterhergerannt ist. Und ich bin eigentlich schnell, war damals auch schon schnell, aber der war auch schnell. Und er hat mich wohl immer noch um die Kurven switchen gesehen. Und dann bin ich bei denen ins Haus rein, also Schlüssel umgedreht. Und dann dachte ich, links oder rechts, bin dann nach links ins Wohnzimmer, da stand so ein altes Harmonium. Da dachte ich, wenn jetzt der Mitarbeiter aufkreuzt, der Kalli, dann mache ich so, als würde ich am Harmonium rumspielen. Ja, so eine Ausrede, die man sich manchmal so sucht, weil man sich vielleicht auch so ein bisschen schämt. Und dann höre ich aber wirklich, wie außen der Kalli die Treppen hochgeht, der Schlüssel rumgedreht wird. Und als er dann natürlich in die Zimmertür reinkam, habe ich dann angefangen, Harmonium zu spielen. Eigentlich eine witzige Situation. Und dann sagt er aber zu mir, hey du, es tut mir leid, was ich gemacht habe. Ich will mich bei dir entschuldigen und ich würde mich total freuen, wenn du wieder mit zurückkommst. Das ist eine Geschichte, die erinnert mich auch daran. Der Barnabas, also die Geschichte bewegt mich noch bis heute, weil mir da einer hinterhergerannt ist. Der Saulus wäre nie zum Paulus geworden, wenn nicht der Barnabas sich auf die Socken gemacht hätte, um den zu suchen in Tarsus und zu sagen, ich hole dich hier ab, du kommst mit mir mit und ich binde dich in diese Arbeit in Antiochia ein. Ich will, dass du hier bist, weil ich möchte, dass du wächst. Und Johannes, ich kann dir auch sagen, ich möchte, dass du wächst in dieser Zeit, in der du bei uns bist. Das ist aus der Komfortzone rausholen. Das war vielleicht für den Saulus gar nicht so einfach. Keine Ahnung, wie manches für dich wird oder generell. Aber aus der Komfortzone rausgehen, das bedeutet auch, ich bin bereit zu wachsen. Und dieser Saulus, der hat in dieser Zeit gelernt. Das war 14 Jahre, das war vielleicht so 12 Jahre, als später wird man eine Zahl genannt, 14 Jahre später sind sie, glaube ich, zur ersten Missionsreise aufgebrochen oder war das Apostelkonzil. Vielleicht war das 12 Jahre später, nachdem Barnabas mit Saulus in Jerusalem unterwegs war. 12 Jahre später erinnert er sich an den und bindet ihn in seine Arbeit ein. Und dann kommt es zu dieser ersten Missionsreise. Und am Anfang von dieser ersten Missionsreise, die nach Zypern geht, steht immer noch Barnabas und Saulus. Er heißt da auch noch Saulus. Als sie aber in Zypern sind, merken wir auf einmal einen Rollenwechsel. Ihr müsst das mal in der Bibel nachlesen. Da heißt es dann irgendwann, wird Saulus Paulus genannt. Er wird vom Saulus quasi zum Paulus. Und es steht danach Paulus und seine Mitarbeiter. Es steht nicht mehr Barnabas und Saulus, sondern Paulus und seine Mitarbeiter. Und je weiter wir lesen, merken wir, auf einmal ist nicht mehr der Barnabas im Vordergrund, sondern der Paulus. Wisst ihr was? Das sind keine einfachen Situationen. Das sind auch Situationen, die erlebe ich in meiner Arbeit. Hier mit diesem Graf will ich das gerade mal so darstellen, was da passiert ist. Der Barnabas war am Anfang der Crack, der die Verantwortung hatte. Der den Saulus geprägt hat. Aber mit der Zeit hat seine Verantwortung gegenüber Saulus abgenommen. Und hier wächst Saulus und hier in Zypern auf der ersten Missionsreise wird Saulus zum Paulus. Vielleicht auch schon ein bisschen vorher in Antiochia, wo er einfach als Christ reift. Entschuldigung. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, diese Rollenwechsel zu akzeptieren. Manchmal ist es so, dass wir eigentlich dann versuchen, wenn wir merken, unsere Kurve kreuzt mit der anderen, dass wir versuchen, unsere Kurve anzupassen. Das ist oft so bei Kindern, wenn Kinder mehr Verantwortung übernehmen. Und als Eltern ist das dann manchmal gar nicht so einfach zu sagen, okay, ich habe über alles nicht mehr die Kontrolle, ich muss das so gewähren. Aber manchmal als Eltern versucht man dann trotzdem noch da so ein bisschen anzupassen oder auch in anderen Lebenssituationen. Aber dieser Paulus übernimmt hier eine Führungsrolle. Wenn der zweite Mann die Führung übernimmt, ist auch was, was ich immer wieder in meiner Arbeit erlebe. Aber es ist was Gutes. Und als dann die zwei zurückkommen von dieser ersten Missionsreise, keine Ahnung, wie viel Zeit sie dann in Antiochia und Jerusalem verbringen, sie berichten ja von ihrer Arbeit, wollen sie dann irgendwann zur zweiten Missionsreise ausreisen und vielleicht kennt ihr diese Geschichte, dass es da zu einem Konflikt kommt, in der Bibel steht also ein erbitterter, tiefer Konflikt. Auch wieder so schade, dass so wenig darüber in der Bibel steht. Es steht einfach nur, es war ein erbitterter Konflikt. Aber mich würde mal interessieren, wie haben die dann auch diesen Konflikt gelöst? Ist das eine Lösung, zu sagen, der eine geht dann nach Zypern und der andere, der reist wieder in die Türkei? Ist das eine Lösung, wenn man sagt, dann mach du deine Arbeit, ich mach meine Arbeit? Beide sind mit dem Segen der Gemeinde gereist. Und bei beiden ist was entstanden. Paulus hat viele Gemeinden gegründet. Aber wenn ihr mal nachlest, was war eigentlich der Grund, wieso die sich getrennt haben? Und zwar ging es um den Johannes Markus. Und ich habe euch vorher von Zypern erzählt, dass dort Saulus zum Paulus wurde, dass dort ein Rollenwechsel stattgefunden hat. Es mag verschiedene Gründe geben. Vielleicht hat das aber auch mit diesem Rollenwechsel zu tun. Der Johannes Markus, der ein Begleiter von diesen zwei war, wird nach Zypern, wird der mit dem Schiff wieder heimfahren. Er ist nicht mehr bereit, mit diesen beiden auf der Missionsreise zu dienen. Und Barnabas will ihn aber auf die zweite Missionsreise mitnehmen und Paulus sagt, nee, Barnabas, der Johannes Markus, der hat mich so enttäuscht. Wenn, dann mach du mit dem alleine, aber ich suche mir jemand anderes und ich werde meine eigene Wege gehen. Und so wird es letztlich sein. Paulus wird mit seinem Begleiter, wird wieder zu seinen Missionsreisen aufbrechen. Von Barnabas lesen wir nichts mehr. Aber wir lesen, dass er Johannes Markus mitgenommen hat. Und das ist der, der vorher, wenn man so will, versagt hat, der von der ersten Missionsreise umgedreht ist. Aber Barnabas ist der Sohn des Trostes, der Ermutigung oder der Ermahnung. Es ist jemand, der sich um Menschen kümmert. Und später wird Paulus aus seinem Gefängnis in Rom schreiben, bitte schickt mir diesen Johannes Markus. Mehrmals wird er wertschätzend von dem Johannes Markus erzählen. Und wieso kann er so wertschätzend von dem Johannes Markus erzählen? Nicht, weil er die in Zypern verlassen hat, sondern weil der Barnabas danach sich die Zeit genommen hat und genauso in ihn investiert hat, wie er auch in Saulus investiert hat. Und das ist was Besonderes. Und wenn ich mir was wünsche, weil ich jetzt hier stehe, ich bin damit am Ende, dann wünsche ich mir, dass ihr auch so in Menschen investiert. Wir versuchen das in unserer Arbeit zu machen. Begleitet uns, betet für uns und ermöglicht es auch im Johannes. Und schickt uns irgendwann noch mehr Leute. Ja? Und gerne auch hier vor Ort, auch wieder mit Tour oder sowas. Aber unser Ziel ist, Menschen zu begleiten. Und ich wünsche euch auch, dass ihr Menschen begleitet und dass ihr Menschen nachgeht, so wie dieser Barnabas. Eigentlich kommt er ein bisschen schlecht weg, weil es wird nichts mehr von ihm geschrieben. Aber letztlich formt der Barnabas, oder Gott formt durch diesen Barnabas Menschen. Und wir brauchen beide. Aber es ist so wichtig, Menschen zu begleiten und mit Menschen vorwärts zu gehen. Ich wünsche euch Gottes Segen dabei. Habt Menschen hier im Blick, in eurer Gemeinde und außerhalb eurer Gemeinde. Und lasst nicht los. Es lohnt sich, auch wenn es manchmal Jahre später ist, wie wir es hier in der Bibel lesen. Gottes Segen dabei. Ich bete noch. Ich danke dir, Herr. In so vielem bist du in unserem Leben nachgegangen. Eigentlich sind wir auch ganz bestimmt öfter so in Situationen gewesen wie der Johannes Markus, dass wir andere enttäuscht haben. Oder dass wir vielleicht sogar Menschen verfolgt haben, wie der Saulus damals. Aber dann hast du Menschen an unsere Seite gestellt, wie der Barnabas, die nicht losgelassen haben von uns. Aber am wenigsten hast du von uns losgelassen. Und dass wir hier stehen oder sitzen dürfen, ist oft ein Geschenk, auch deswegen, weil du Menschen gebraucht hast, die uns nicht losgelassen haben. Danke, Herr, dafür. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, Menschen zu begleiten und an der Seite von Menschen zu sein. Und auch wenn es über Jahre sein kann, aber auch zu erkennen, wenn es auch dran ist, weiterzuziehen oder dann auch wieder loszulassen, so wie der Paulus damals. Herr, zeig uns das, was dran ist. Aber dass es uns ein Anliegen ist, zu erkennen, was du von uns willst, auch in Bezug auf die Menschen, die um uns drum herum leben. Bitte ich, dass du hier die Gemeinde segnest und auch die Menschen. Amen.
Lasst jetzt ganz spontan ein Lied weg. Vielen Dank, Paul. Du hast die Power noch. Jetzt sind wir mit Neig nochmal in was ganz anderes. Also der Johannes war schon in dieser Höhle übrigens. Er war einer dieser Beamten. Und er hat so ausgesehen wie ihr auf dem Bild. Hier in Blaubeuren. Er sah genauso aus wie ihr auf diesem Bild. Genau. Zu meiner Jugendzeit hat mir viel mein Fritz Siebald gehört. Und da ist mir geschwind ein Vers eingefallen, ein Liedvers, ein Teil. Wenn ich die Meile mit einem teile, der sie alleine nicht schafft, lass auf der zweiten mich eh noch begleiten, gib mir den Atem, die Kraft. Das schließt sich an das an, was der Paul gesagt hat, dass man begleitet. Vielleicht auch noch ein bisschen länger wie nötig.